Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir Gottesdienst feiern. Es gibt keinen besseren Ort, wo du heute Abend sein kannst. Wirklich. Es ist immer der beste Ort, wenn du dich entschieden hast, was Gutes zu tun. Da zu sein und auf Gott zu schauen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich war vorher so im Gebet und ich habe es den Mitarbeitern schon erzählt und kam so eine Freude in mich, so, weil dann war da die Band am Üben. Lichttechnik hat alles aufgebaut draußen, Moderation hat geübt, ja, in der Küche wurde gewerkelt und schon alles vorbereitet. Und es ist einfach so großartig. Ihr macht die Gemeinde zu dem, was sie ist. Jeder Einzelne trägt dazu bei und es ist einfach so schön. Und Gott freut sich. Gott freut sich, wenn wir ihm dienen mit unseren Gaben. Und wenn wir sagen, Herr, lass dein Reich kommen. Und jeder gibt sein Bestes. Und dann kommen Menschen und sagen, wow, was ist toll. Wie die Menschen hier so ihre Zeit investieren. Das ist großartig. Also vielen Dank. Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Was tun, wenn Gott uns ruft? Tja, Antworten halt, gell? Könnte man sagen, was willst du darüber predigen? Ist ja klar. Na gut, so klar ist es nicht. Und ich glaube, dieses Thema von Gottes Berufung ist schon ein Thema, das uns ein Leben lang, ein nie endendes Thema sozusagen in unserem Leben. Und das ist sowas Atemberaubendes eigentlich, das uns staunen lässt. Ich meine, der allmächtige Gott spricht zu uns kleinen Menschen. Warum? Darum soll es heute gehen. Wir schauen die Berufungsgeschichte des Mose näher an. Wir haben sie gerade gehört in der Lesung und hören ganz genau hin, was Gott uns persönlich dazu sagen möchte. Das Thema, was tun, wenn Gott uns ruft? Ich möchte drei Punkte dazu beleuchten, was sozusagen die Vorbereitung auf diesen Ruf ist. Erstens, Gott wartet. Zweitens, Gott spricht. Und drittens, Gott teilt sein Herz mit uns. Und dann in einem vierten Punkt auf die Berufung eingehen. Gott ruft, beruft. Und währenddessen geht es immer wieder um Mose und auch um uns, wie wir darauf reagieren. Erstens, Gott wartet. Wo wartet Gott denn? Nun, Mose befindet sich wie auf einem Abstellgleis. Er war groß geworden am Hofe des Pharao. Wir erinnern uns, wunderbar gerettet aus dem Schilf des Nils, herausgezogen. Mose wächst er in zwei Welten auf. Zunächst bei seiner eigenen Mutter, die als Amme dient. Ja, ihr müsst die Geschichte mal lesen, ist einfach faszinierend. Und später bei der Tochter des Pharao, im Hause des Pharao. Und dann, als er älter geworden ist, fällt ihm die Ungerechtigkeit auf, unter der seine jüdischen Mitmenschen leben. Und dann tötet er einen Ägypter und muss fliehen, muss abhauen. Flieht in die Wüste, fern von Ägypten, gründet eine Familie, hütet Schafe und ist sozusagen, macht einen Verlegenheitsjob, könnte man sagen. Berufen zu etwas Höherem, so dachte er, muss er sich jetzt vorkommen wie auf einem Abstellgleis. Vielleicht hat er versucht, alles zu vergessen, was da war. Ja, vielleicht ist es mit seiner Geschichte gar nicht wahr und vielleicht einfach Gott hat gar nichts vor mit uns, mit ihm. Und auf jeden Fall war er mitten im Alltag, ja, in der absoluten Normalität des täglichen Einerlei, Pflichten und der harten Arbeit, ja, Schafe hüten, ist unterwegs, Jahre sind vergangen. Und deswegen heißt der Punkt, Gott wartet. Gott wartet bis zu seiner eigenen festgesetzten Zeit. Gott ist souverän. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, auch für unser eigenes Glaubensleben. Er bestimmt, nicht wir. Ja, Gott hat seine Zeit mit jedem von uns. Im Jesaja heißt es einmal, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Vielleicht geht es dir ja auch so, da waren Träume in deinem Leben, da waren Vorstellungen, wie Gott handeln müsste, da war dieses Gefühl des Aufbegehrens irgendwann gegen Ungerechtigkeit, du wolltest die Welt verbessern, etwas Großes erleben, da war die Bereitschaft in dir aufzubrechen und jetzt findest du dich in einem Alltag wieder und denkst, was das jetzt? Was lernen wir hier? Im Alltag, da passiert nichts Weltbewegendes, aber hier wartet Gott. Er wartet auf dich, wie er auf Mose gewartet hat. Und er schaut, ob wir uns bewähren, ob wir treu sind, treu im Kleinen. Denn Gottes Berufung erfordert Gottes Arbeit besonders an unserem Herzen. Vielleicht sagst du, na, Gott hat mir noch nicht besondere Pläne für mein Leben offenbart. Dann will ich dieses Wort heute ermutigen. Mach dir keine Sorgen. Gott hat seine Zeit mit einem jeden von uns. Und der Alltag, die Normalität, die Routine, auch am geistlichen Ort, dass du sagst, naja, heute ist Sonntagabend, klar, gehen wir in die Church rein, wie wir es immer machen, ist ein Ort, wo Gott auf uns wartet. Und wisst ihr, ich glaube wirklich, Gott wartet. Und es steht Großes bevor. Und es bricht irgendwann hervor. Gott will Neues tun. Sind wir treu? Jeder von uns. Zweitens, Gott spricht. Und dann passiert es urplötzlich. Gott tritt aus der Verborgenheit heraus in dieser Geschichte. Der Engel des Herrn erschien ihm, dem Mose, in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Viele Ausleger, das finde ich spannend, sehen in dem Engel des Herrn den Herrn Jesus. Ja, immer wieder erscheint der Engel des Herrn im Alten Testament. Und da ist dieser Busch, der brennt und doch nicht verbrennt. Und Mose geht hin, es interessiert, ja, was ist da? Und dann spricht Gott zu ihm. Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Da ist ein Moment von großer Ehrfurcht und Heiligkeit, etwas, was heutzutage vielen fremd geworden ist. Und erstmal geht es hier um Abgrenzung, ja? Ein unheiliger Mensch vor dem heiligen Gott tritt nicht herzu. Hier ist heiliger Boden. Mose muss verstehen, mit wem er es zu tun hat. Und es ist ganz wichtig, im Alten Testament noch ganz krass, ja, Gott ist heilig. Der Mensch kann nicht einfach so aufmarschieren bei dem lebendigen Gott. Und er muss verstehen, mit wem hat er es zu tun, mit dem Gott seiner Väter. Und später dann wird es heißen, unter Jesus, ja, der den Abstand zwischen Gott und uns aufgehoben hat. Der gekommen ist, um all unsere Unreinheit zu tragen. Jetzt heißt es dann später, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das ist die Zeit jetzt. Ohne Angst, wir dürfen hinzutreten. Das Tor ist offen. Die Zeiten haben sich geändert, wunderbar. Aber bleiben wir nochmal bei dem Gedanken, dass Gott spricht. Von Anfang bis zum Ende der Bibel ist das eine Wesensart Gottes. Ist das ein fortwährendes Tun Gottes. Gott redet mit seinen Menschen und er will, dass wir seine Stimme hören. Nicht nur irgendwann mal, sondern Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Er will, dass wir die Stimme hören. Gott will, dass es zu einer Begegnung kommt zwischen ihm und uns, zu einer Beziehung. Und dazu ist Kommunikation nötig. Lass es mal auf der Zunge zergehen. Gott will mit dir reden. Vielleicht heute Abend, aber auch morgen, wenn du aufstehst. Heute, wenn du dich hinlegst. Herr, was möchtest du mir sagen? Leben wir so mit Gott? Mose, sagt er. Also Gott kennt den, den er ruft, den er anspricht. Gott kennt auch dich und er kennt mich. Das ist erschreckend, aber es ist zugleich auch beglückend. Wow, er kennt mich. Wie hat er dich angesprochen? Ich erinnere mich, als er mich zum ersten Mal angesprochen hat, da wusste ich auf einmal auch, er kennt mich. Es war plötzlich nicht mehr Gott, wer bist du, sondern ich bin erkannt. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, du siehst mich. Alle meine Haare sind gezählt. Ich bin nicht dir verborgen. Das ist großartig. Er sieht mich ganz persönlich. Auf einmal war die Decke weg. Auf einmal wusste ich, du bist da. Und bei Mose sprach also Gott durch den Engel des Herrn im Dornbusch, ich bin der Gott deiner Väter, Abraham, Isaak und Jakob. Wo ist der Ort, wo Gott heute wohnt und sich offenbart? Es ist nicht mehr der Sinai oder Bethel oder Jerusalem, sondern es ist Jesus Christus. Wahrlich, sagt Jesus einmal, ihr werdet den Himmel offen sehen in Johannes 1, 51. Und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Also er nimmt da Bezug auf die Gottesbegegnung bei Jakob im Alten Testament und sagt, ich bin der Ort. Ich bin der, durch den sich Gott offenbart. Es geht um Jesus Christus. Nur in ihm zeigt Gott sein menschliches, wahres Angesicht. Durch ihn offenbart er seinen Wesen, seinen Willen, seine Art. Ohne Jesus können wir Gott nicht kennen. Auch ich musste damals wissen, ja, welcher Gott ruft mich denn? Ich war auf der Suche im Buddhismus, in der Esoterik, ja, allen möglichen. Philippians gelesen und war einfach auf der Suche. Mein Gott, und dann kannte ich ihn durch die falsche Springerei einen Kameraden aus Abu Dhabi, der hat mir so einen fetten Koran geschenkt, ja, und sagt, boah, und ich fand es faszinierend und plötzlich begegnet mir Gott. Und ich musste wissen, wer ist es? Und er führte mich zu Christus, zum Evangelium. Und mir wurde plötzlich klar, ja, ist ja der Gott meiner Vorfahren, ist der Gott meiner Tradition, also das Christentum, wo ich überhaupt nichts mehr erwartet hätte von, ja. Was, im Christentum gibt es den Sinn des Lebens? In der Kirche? Der Gott, der Vater Jesu Christi, dem bin ich begegnet. Nicht irgendeinem fremden Gott, nicht Buddha, nicht Allah, nein, dem Gott der Bibel. Gott spricht und Gott spricht auch heute noch durch sein Wort, durch die Bibel. Er spricht durch Rema-Worte. Und das ist ganz krass. Jesus sagt ja einmal, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, und zwar also dem Teufel begegnet, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und dieses Wort, das im Griechischen da steht, heißt Rema. Das ist einfach dieses Wort, das direkt in unsere Gedanken, in unsere Situation spricht. Also Gott nimmt ein Wort aus der Bibel, dazu müssen wir die Bibel natürlich kennen, wäre gut. Weil dann können wir gleich prüfen, ist es von Gott oder nicht von Gott. Ja, Gott hat dieses Wort empfangen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, und er wusste sofort, klar, es kommt vom Alten Testament, es ist Gottes Wort für ihn, für die Situation. Und es sind lebendige Worte, die Gott spricht in unseren Alltag. Also Gott ist für uns da und er will zu uns sprechen. Und es ist gut hier, wo wir sind. Ja? Gott hat ja auch für die neutestamentliche Gemeinde Gnadenmittel eingesetzt und geschenkt, durch die er uns begegnen will. Also hier ist ein Ort, wo Gott sprechen kann, durch Gemeinschaft. Hinterher im Kirchencafé oder im Bistro, beim Abendmahl, das wir jetzt gleich miteinander feiern. Im Lobpreis, in der Anbetung oder durch das Bekenntnis unserer Sünden. All das sind Mittel, durch die Gott sich kundtut. Ja, Bekenntnis der Sünde, ganz wichtig. Mensch, viele Christen bekennen nicht, was sie für Mist bauen und wundern sich, dass sie Gottes Stimme nicht hören. Ich kann ja Gottes Stimme nicht hören, wenn ich mit jemandem in Unfrieden lebe. Ich meine, dann höre ich einmal Gottes Stimme, versöhne dich. Wenn ich es nicht tue, dann sagt Gott vielleicht nochmal, versöhne dich. Aber wenn ich es nicht tue, dann wird er kein weiteres Wort zu mir sprechen. Versteht ihr? Bekenntnis der Sünde, der Schuld. Wenn Gott uns Dinge bewusst macht im Leben, die falsch laufen, dann müssen wir hingehen und sagen, Gott, es tut mir leid. Ich will es nicht mehr tun. Ich will es nicht mehr denken. Ich will umkehren zu dir. Und dann wird unser Herz geschmeidig und weich und so sollen wir leben. Und es ist ein Mittel, das Gott schenkt. Ja, bei Luther ist die Beichte haarscharf am Sakrament vorbeigegangen. Also fast noch ein Sakrament, ja. Was immer das ist, ja, Sakrament, Taufe und Abendmahl bei uns, bei den Evangelischen. Aber es ist wichtig, es ist ein Mittel, das Gott uns gibt. Und wenn wir das nicht gebrauchen, dann schlagen wir aus, was Gott uns anbietet. Gott spricht, aber willst du ihn hören? Wollen wir ihn wirklich hören? Er könnte ja was sagen, was uns nicht passt. Was unbequem ist. Oh, Gott hat schon unbequeme Sachen zu mir gesagt. Und ich denke, oh Gott, muss ich es wirklich tun? Und das ist wie in einer Zwickmühle, ja, wie so im, wie heißt es, Schwitzkasten. Gott kann einen richtigen Schwitzkasten nehmen. Mit meinen Kindern, was ich denen sagen sollte. Und dann haben wir Angst als Eltern. Was können unsere Kinder über uns denken? Und wenn die uns nicht mehr lieb haben und so, ja, solchen Sachen habe ich auch zu kämpfen gehabt. Früher. Genau. Gott nimmt uns in den Schwitzkasten und sagt, das machst du. Und wir können sagen, ich will es nicht machen. Und weißt du was? Du hast keinen Frieden mehr. Du kannst hinrennen wie Jona, ja, der konnte wegrennen. Der Frieden, der wird nicht mehr da sein, bis du gehorsam bist, bis du tust, was er sagt. Und deswegen ist die Frage, willst du Gott wirklich hören? Wollen wir ihn hören? Aber am Ende ist es das Beste, was uns passieren kann. Natürlich, er ist unser Schöpfer und er möchte uns leiten. Also wollen wir ihm unser Herz geben, unsere Aufmerksamkeit. Dann passiert nämlich Folgendes, dann fängt er an, sein Herz mit uns zu teilen. Gott teilt sein Herz. Gott will nicht allein angebetet und gefeiert werden, sich selbst genießen. Nein, er tritt aus der Verborgenheit heraus, auch bei Mose, weil ihm sein Volk am Herzen liegt, weil ihm diese Sklaverei am Herzen liegt, dass sie da rauskommen. Ja, ihm liegen die Menschen am Herzen. Gott wird für sein Volk aktiv. Die spontane Aktivität von Mose für Israel hat ja nichts gebracht. Ja, er hat gesagt, den schlage ich jetzt und so. Und dann dachte er, vielleicht ist er der Retter und dann wird er verfolgt. Und da war nichts. Und das ist auch für uns eine wichtige Lektion, für uns Christen. Wenn wir Christen sind, unser Haupt ist Christus. Und von ihm muss jede Initiative kommen. In unserem Leben, in unserer Kirche, in unserer Gemeinde. Eigenmächtigkeit ist keine gute Idee. Und wir können uns anhand von Mose mal fragen, wo bin ich eigentlich eigenmächtig in meinem Leben? Wie viele Sachen mache ich eigentlich, ohne Gott zu fragen? Oh, ach so, ich muss Gott fragen. Wie, ich muss Gott fragen? Naja, einbeziehen. Ist er der Herr oder ist er einfach so nur der Tröster, der ab und zu? Ach, ich kann Gott fragen. Gott könnte ja Aufträge für mich haben, mitten im Alltag. Das passt mir ja gar nicht. Ich habe meinen eigenen Zeitplan. Gott sagt zu Mose, ich habe sehr wohl das Elend meines Volkes gesehen, ja. Auch wenn du, Klammer, dachtest, die Rettung mal schnell in die Hand zu nehmen. Gott leidet mit. Immer. Er leidet an dieser Welt. Er leidet an dem Zerbruch dieser Welt. Er leidet an jedem Menschen, der leidet, wenn Menschen unterdrückt sind. Er sieht darüber nicht weg. Er leidet auch mit dir, wenn dir was zugestoßen ist. Total. Und er will befreien. Und er will ins gute Land führen. Also Gott teilt sein Herz mit Mose und Gott teilt sein Herz auch mit uns, wenn wir wollen. Und es ist grundlegend. Wusstest du, dass es gar nicht darum geht, ob du deine Pläne im Leben verwirklichst, sondern eigentlich, ob es darum geht, kann Gott seine Pläne durch dich und durch mich in diesem Leben verwirklichen. Wir haben das große Vorrecht, dass Gott sein Herz und auch seine Pläne mit uns teilen möchte. Und es geht im Eigentlichen darum, ob Gott unser Herz berühren darf mit seinem Erbarmen. Also, dass wir uns von Gott zeigen lassen. Herr, zeig mir mal, wie siehst du denn die Situation? Wie siehst du denn den Menschen? Ob wir zulassen wollen, dass wir mit Gottes Augen in die Welt schauen. Und wenn wir das wollen, wenn wir dazu bereit sind, dann folgt das Eigentliche. Gott ruft. So geh nun hin, sagt er, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten führst. Was ist seine Antwort? Wer bin ich, dass ich das tun kann? Ist doch sympathisch, oder? Geht zwar ein bisschen hin und her zwischen Gott und Mose, aber am Ende ist Mose bereit. Und im ganzen Thema der Berufung durch Gott geht es vor allem darum zu verstehen, wer Gott überhaupt ist. Und darum geht es auch bei uns. Also wer bist du, Herr? Es geht vielmehr darum, ihn zu kennen. Ihn wirklich zu kennen. Stell dir einen Freund vor, deine Freundin. Hey, du wirst sie kennenlernen, richtig kennenlernen. Wer bist du? Was bewegt dich? Und so soll es mit Gott auch sein, noch viel mehr. Und der Ruf Gottes ist keine Ausnahme. Seit Jesus gilt er allen Menschen. Gott ruft die Menschen. Der Ruf ergeht an alle Menschen. Alle sollen es hören. Es geht um Erwählung. Auch wenn unlängst die Präses der evangelischen Kirche lauthals verkündigte, kein Politiker ist von Gott erwählt. Wer das sagt, erzählt Bullshit. Amen. Nun, aus ihrer Emotionalität heraus, ja, vielleicht aus ihrer liberalen Anschauung heraus mag sie das sagen, Und natürlich auch, um zu warnen, dass keiner die Erwählung Gottes falsch gebraucht. Aber wer gibt ihr das Recht, über Gottes Erwählung zu verfügen? Ja? Wenn jemand sowas sagt, dann sagt er, Erwählung gibt's nicht. Aber das ist doch Quatsch. Wenn ich meine Bibel lese, dann sage ich, die Bibel hat sie nicht auf ihrer Seite. Gott ist ein Gott, der erwählt. Und wenn du Christ bist, dann hat er dich erwählt. Du bist eine erwählte Frau Gottes, ein erwählter Mann Gottes. Und wenn sein Ruf dich in die Politik führt, bleibst du erwählt. Natürlich geht es darum zu sagen, okay, was heißt es für mich? Wie kann ich Christus und wie kann ich die christlichen Werte, wie kann ich das so gut wie möglich tun? Aber es ist egal, ob Politik oder ob du Ärztin oder Arzt bist, ob du Lehrerin oder Lehrer bist, egal in welcher Gesellschaft, wo du in der Gesellschaft verortet bist, überall bleibst du erwählt. Und du sollst im Geist Christi handeln. Das ist großartig, du bist Gottes Botschafter. Und Gott hat uns berufen, Jesus, aus der Finsternis der Gottesferne in sein Licht. Das ist der Ruf. Aus dem Leben der Selbstbestimmung in ein Leben der Nachfolge. Das ist ein Ruf. Fragt jemand, warum lebst du so? Was machst du damit? Ja, vielleicht kannst du es ihm erklären, vielleicht versteht er es, vielleicht nicht, aber das ist dein Ruf. Das ist deine Erwählung. Es ist genauso wie Israel. Ja, Israel hat lange gelitten und leidet bis heute leiden die Juden an ihrer Erwählung. Ist nicht immer schön. Erwählung heißt auch Leiden. Aber er beruft, damit er durch uns andere befreien kann. Natürlich bleibt Gott der Befreier, auch in der Mose-Geschichte. Ja? Ja, wer jetzt? Hat Mose befreit oder Gott? Natürlich hat Gott befreit, aber er hat sich ein Gefäß erwählt, nämlich Mose. Und er hat sich dich erwählt als ein Gefäß seiner Herrlichkeit, um Menschen auch diese Botschaft zu bringen. Bis heute. Er will dich zu seinem Partner, zu seiner Partnerin ausrüsten, damit du etwas bewirkst zu seiner Ehre. Aber das kannst du nicht ohne ihn tun, da musst du wieder seine Stimme hören. Erfüllt von seinem Erbarmen diese Botschaft weitergeben. Und egal, wo du Verantwortung hast in dieser Welt, jeder an seinem Platz, Gott bedient sich unser. Darf er das? Darf er dich gebrauchen? Klingt immer so, gebrauchen, ja. Du weißt ja, wie Gott ist. Gott ist ja liebevoll und Gott hat Heilsabsichten. Aber darf er dich zu seinem Gefäß machen? Kann man lange drüber nachdenken. Sollten wir auch drüber nachdenken, weil es geht ja hier um unser ganzes Leben. Und es ist so, wir sind schwache Gefäße. Und das sagt Paulus auch an einer Stelle. Wir tragen diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Es geht nicht um unsere Stärke, sondern um Gottes Stärke. Mose war schwach, aber er hatte einen Stab von Gott bekommen. Und diesen Stab der Vollmacht, den haben wir auch bekommen. Gottes Geist rüstet uns aus, seine Salbung. Und diese Salbung zerbricht das Joch des Feindes. Diese Salbung, die können wir anwenden, wenn wir glauben, wenn wir uns zurüsten lassen. Wenn wir Gott gehorsam sind und dann geschehen Wunder, dann geschieht das eine oder andere wieder, wo wir merken, wow, Gott, du machst ja ernst. Echt? Durch mich? Und das ist doch großartig. Warum hat er das getan, diese Wunder, das Meer geteilt, damit der Mose glänzen kann? Siehst du, guck mal, mein Stab, ich habe das Meer geteilt. Nee. Er wollte nicht Mose zum Glänzen bringen, sondern alle anderen mussten erkennen, Gott ist groß. Gott ist groß. Wenn wir den Ruf Gottes uns gefallen lassen, dann wird er mit uns sein. Und dann wirst du dieses Mitsein auch wissen. Du wirst diesen Frieden haben, der höher ist als unser Verstehen, Schritt für Schritt. Also was tun, wenn Gott uns ruft? Wir antworten auf seinen Ruf mit unserem Leben, mit unserer Hingabe. Er wartet auf uns. Er spricht zu uns. Er teilt sein Herz mit uns. Und er beruft uns. Wir wollen jetzt gleich miteinander das Abendmahl feiern und ich möchte euch drei Gedanken geben zum Schluss. drei Möglichkeiten, auf diese Predigt zu antworten. Du hörst vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, dass Gott dich rufen will, dass Gott zu dir sprechen will. Und du spürst heute, ich bin gemeint. Da will ich dich jetzt einladen, dieses Gebet, ein kurzes Gebet mit mir zu sprechen. Ich möchte euch bitten, einmal die Augen zu schließen und wenn du das bist und sagst, boah, ich will das, dieses Gebet sprechen für mich, ich möchte, dass Jesus zu mir spricht, dann zeig das kurz an, dann möchte ich für dich beten. Okay. Ja. Halleluja. Und bete jetzt mit. Herr Jesus, danke, dass du mich kennst und rufst. Danke, dass du mir meine Sünde vergibst und mich zu einem Kind des himmlischen Vaters machst. Ich sage Ja zu dir und sage, bitte vergib mir, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Sei von jetzt an mein Herr. Leite mich. Amen. Und vielleicht bist du Christ und du hast noch nichts Spezielles gehört und du denkst, was ist die besondere Berufung für mich? Es gibt eine Berufung, die dir gilt vom ersten Tag des Glaubens an. Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und du sollst auf seine Stimme hören und ihm treu folgen. Und wann immer du kannst, sollst du auch davon sagen, anderen sagen. Du bist berufen, Salz und Licht zu sein. Sage neu, Herr, ich will deine Stimme hören, ich will deiner Stimme zuhören, ich will dieser Berufung folgen. Ich will in dieser allgemeinen Berufung als Christ treu sein, will meine Gaben einbringen, will einfach dienen. Und das drittens, du weißt, dass Gott dich berufen hast. Und du weißt, da ist was Großes. Weißt es einfach schon, da ist was. Aber du bist zögerlich, du bist ungehorsam oder starkköpfig. Habe ich eine gute Nachricht für dich. Es gibt so viele Menschen in der Bibel, die starkköpfig sind. Wir sind nicht alleine. Das ist einfach so. Ja, unser Fleisch, also dieses Eigenleben, wir wollen es eigentlich nicht. Und trotzdem macht Gott uns neu und er lockt uns. Dann bekenne heute deine Starrköpfigkeit oder deinen Ungehorsam oder das, was dich abhält. Übergib alles Gott. Übergib heute alles Gott, damit du in die Berufung kommst, die Gott für dich hat. Und das kannst du tun, wenn wir das Abendmahl feiern. Abendmahl hat Jesus eingesetzt, kurz bevor er hingerichtet wurde, gekreuzigt wurde. Und er hat es getan, weil er einen neuen Bund mit Israel geschlossen hat, zunächst mal, ja, mit seinem Volk. Aber dieser neue Bund gilt nicht nur Israel, sondern allen Menschen, allen Völkern, aus allen Nationen, allen, die glauben. Und das heißt, es geschieht nichts in unserem Leben, in unserem christlichen Leben ohne Glauben. Dann komm heute im Glauben. Im Glauben, dass Jesus dein Herr sein soll, im Glauben, dass du von jetzt an auf seine Stimme hören möchtest, jeden Tag. Im Glauben, dass du bereit bist, in diese Berufung zu kommen, die Gott für dich vorbereitet hat. Du musst nichts tun, nur empfangen.